Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 183 ist online. 183 Folgen Computer Club 2, das raste nur so dahin. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und lasse jetzt eine kleine Pause, damit der Kollege Wolfgang Rudolf sich da reinmogeln kann. Mit was? Fragezeichen?
Ich mogle mich nicht herein. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herzallerliebste Hörerin, le Freunde, liebe Jungs. Und all das, was da so an den Lautsprechern hängt, egal an welchen. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören, dass wir uns zuhören. Und ich denke, wir fangen heute mal einfach an, indem wir sagen, was wir heute sagen wollen.
Nee, Also ich möchte ganz kurz sagen, dass ich in den letzten Tagen ganz happy bin. Ich sitze am Schreibtisch an meinem Computer und dann gucke ich mal, wie schnell ist denn jetzt mein DSL eigentlich. Ich mache das immer öfter, weil es so schön ist. Und ich habe jetzt 20.180 oder 20.140 Megabit pro Sekunde. Manchmal sind es auch nur 15 Megabit.
Du Arme.
Aber immerhin, das ist also, vorher waren es bei 500 Kilobit und 1000. Und da habe ich was Schönes erlebt. Das musst du dich mal reinziehen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Fachberaterin da von Arcor und die hat nun festgestellt, dass ich zwar Internet hätte und sie hat gemessen 1000 Kilobit und das wäre ja immerhin noch unter den 6 Megabit, die ich habe, bis 6 Megabit, das würde ja reinpassen.
Da, also bis, ne? Heißt, man darf auf keinen Fall mehr haben.
Nee,
aber
ja,
weniger bis 0 geht.
Ja, genau. Oh. So. Und dann hat sie mir gesagt, wahrscheinlich haben sie im Router eine Firewall und sie haben im Computer eine Firewall. Die beiden, die gehen gegeneinander.
Die erzählen sich wahrscheinlich den ganzen Tag Witze und machen die Bandbreite kaputt.
Ja, so. Und dann hat sie gesehen, wer ich bin. Natürlich hat sie die Unterlage da gehabt und hat gesehen, wann ich geboren bin. Und dann sagte sie zu mir, sie gehören ja auch schon zu der älteren Generation.
Was ja wohl stimmt.
Ja. Und haben Sie nicht jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der sich mit Computern auskennt, den Sie mal fragen können?
Hättest doch gesagt, ich rufe beim Computer Club 2 an.
Ja, so weit kam ich doch gar nicht. Weil ich dann gefragt habe nach dem Namen von ihr. Ich wollte den Namen wissen von ihr. Ich will ja wissen, mit wem ich rede.
Ja.
Und da sagt sie, nein, den würde sie nicht sagen, den hätten sie am Anfang gesagt. Da mir aber das Telefon in die Hand gegeben wurde, habe ich den Namen nicht gehört. Da habe ich sie nochmal aufgefordert, sagen Sie mir doch Ihren Namen. Da sagt sie, nein, ich weiß genau, was Sie wollen. Sie wollen sich beschweren über mich. Und dann bumm,
da hat der andere das weg. Das stand in deiner Akte. Ja. Da stand drin, dieser alte Back beschwert sich immer, sagt nie den Namen.
Ja.
Also ist eine Unverschämtheit. Also
ja, ich fand das irre. Und die schnelle Flatrate habe ich jetzt auch nicht mehr bei Arcor, sondern die hat mir wirklich Unity Media, zumindest jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Wahrscheinlich, wenn zu viele dahin laufen, dann geht es auch wieder bergab.
Und was kostet die im Monat?
25 Euro mit Telefonie.
Mit Telefonie.
Und mit digitalem Fernsehen.
Und das ist auch in dem Preis von 25 Euro
dabei? Ja, ist dabei. Ja. Und die ersten 3 Monate frei.
Aber Unit Media ist doch diese Firma, die dir vorschreibt, was du angucken darfst und was nicht. Ja?
Ich darf also keine schmutzigen Sachen gucken und so weiter. Ja.
Das heißt, die wissen nicht, wie alt du bist. Denn,
Noch nicht.
Ja. Denn das ist ja wohl deine Sache, was du anguckst, oder?
Ja, ich glaube auch nicht, dass das besonders ernst genommen wird, aber sowas überhaupt reinzuschreiben.
Die sind beknackt.
Die sind beknackt.
Ja, naja, gut, egal. Weil wir gerade beim Thema beknackt sind, die Sache da mit dem Kindle, diesem E-Book-Reader von Amazon, das ist ja nun auch eine Geschichte gewesen. Da gibt es jetzt eine Kampagne, FSF, Freiheit des Lesens. Und da versucht man zu erreichen, dass das DRM aus den E-Book-Readern verschwinden soll. Und diese Free Software Foundation, die hat also da eine Online-Kampagne gestartet. Ziel ist es, dass man ganz einfach nicht mehr solche Sachen machen kann. Wenn ich mir überlege, ich kaufe also einen E-Book-Reader, kaufe mir irgendwelche Bücher und dann stellt der Amazon fest, ich habe da was verkauft, da habe ich keine Rechte oder mir wurde das verkauft und der es mir verkauft hat, der hat gar keine Rechte und dann wird es auf meinem Ding gelöscht, das ist ja unglaublich. Also es gibt da wohl Kampagnen und es gibt ja mittlerweile auch andere Firmen, die ganz definitiv sagen, wir machen so etwas nicht. Und es gibt auch Open-Source-Projekte, wo man einfach sagt, also bei uns kannst du lesen, laden und wir greifen nicht darauf zu. Offensichtlich hat das ein bisschen was bewirkt, dass man den so richtig auf die Füße getreten
hat. Ja, und ich glaube auch nicht unbedingt an die Zukunft von dem E-Book, weil das ist schwarz-weiß. Das ist ein bisschen, dafür haben wir doch die kleinen Laptops, die sind farbig und die haben Akkus und sind viel, viel billiger. Und ich glaube, dass das eher die Zukunft sein wird, als so ein schwarz-weißes
Ding. Aber wenn du jetzt irgendwo im Bett liegst und nimmst dein E-Book, heißt das Ding, und dann drehst du das auf die Seite und hast auf der einen Seite die Tastatur und auf der anderen den Bildschirm, ist ein bisschen schwieriger zu halten und so. Es ist zwar schöner und ich gebe dir in allen Sachen recht, aber
Das kann man doch, die Form kann man doch anders machen.
Gut.
Ja, dann geht's los
mit der Sendung. Wir jetzt vorlos. Fangen wir jetzt an?
Jo. Peter Welschering mit seinem Musiktaxi ist wieder bei uns in der Leitung. Wir haben da so ein bisschen Versatz, denn das Ganze muss digitalisiert werden, entdigitalisiert werden. Wie lange ist das eigentlich, Peter, was wir da so brauchen? Eine halbe Sekunde?
Nein, das soll deutlich drunter liegen. Also die Kollegen von Orban, die diese Dinge entwickelt haben, auch die Codecs für Musiktaxis, die haben mir gesagt, mehr als 120 Millisekunden kann es eigentlich gar nicht sein.
Ah ja, ich meine, das wäre heute auch.
Ich denke mal so.
Auch sehr schnell.
240 Leute. Kommt auch manchmal. Ja, es liegt an den Leitungen. Das liegt auch an den Leitungen, wie die gerade geschaltet sind.
Gut, das ist aber nicht unser Thema, sondern das Thema ist überschrieben mit Bauüberwachung. Das kann vieles sein. Was ist es denn?
Ja, in dem Fall ist es ganz, ganz viel. Es handelt sich nämlich sowohl um Sensoren, es handelt sich um erste Auswerteprogramme direkt vor Ort und es handelt sich um eine permanente Echtzeitüberwachung von Brücken, von Häusern, von ganzen Landstrichen, Straßen, mit denen beispielsweise solche Vorkommnisse wie dieser Brückeneinsturz da in Minnesota von einem guten Jahr oder mit der solche Sachen wie in Nachterstedt, wo einfach dann anderthalb Häuser wegrutschen.
Und wie ist das mit unserem Kölner Stadtmuseum?
Ja, der ist da voll drin. Das hätte auch vermieden werden können. Ja. Aber wobei in Köln, also da hätte auch der politische Wille da sein müssen, zum einen sowas einzusetzen und zum anderen die Warnsignale, wenn die kommen, auch wirklich zu beherzigen. Deshalb ziehe ich das jetzt mal ein bisschen zurück, ob das in Köln wirklich machbar
ist. Gut, aber was steckt eigentlich jetzt dahinter, hinter dieser Thematik Bauüberwachung? Also, du sprachst schon von Sensoren. Wie sieht so etwas in der Praxis aus? Nachterstedt ist zum Beispiel so eine Geschichte. Was hätte man da im Vorfeld tun können, um diese Katastrophe zu vermeiden bzw. vorhersagen zu können?
Da haben Schweizer Wissenschaftler um den Professor, der an der Eidgenössischen Hochschule sowas lehrt, Urs Meier, in Zürich ein System entwickelt, das im Wesentlichen ganz unterschiedliche Sensoren, etwa in Nachterstedt wäre das an einer Straße oder an der Uferpromenade gewesen oder auch an den Häusern selber, anbringt. Und diese Sensoren, die liefern dann Daten wie zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit, Längenänderungen, Dehnungen, kleinste Risse, Verformungen, direkte Sonneneinstrahlung und vor allen Dingen auch Schwingungsverhalten von Pfeilern und Wänden. Damit kann man am meisten machen. Und all diese Daten, die werden von einer Überwachungssoftware, das ist so eine Art kleiner Embedded-Rechner, vor Ort ausgewertet. Und dieser Überwachungsrechner vor Ort, der liefert dann so eine konkrete Zustandsbeschreibung und liefert die per UMTS oder per beispielsweise normales GPRS dann eben an eine Zentrale und da kann dann immer gesehen werden, sind die Daten sozusagen noch innerhalb der Norm, sodass nichts passiert oder gibt es an irgendeiner Stelle beispielsweise gerade Längendehnungen, die uns Anlass geben zur Sorge, da müssen wir nachgucken, was ist denn der Grund für diese Längendehnung und dann kann man eben entweder was reparieren oder man kann rechtzeitig warnen und die Leute evakuieren.
Aber es sind doch nun ganz unterschiedliche Ursachen, die zu diesen Katastrophen führen. Eine Brücke ist etwas ganz anderes als in einem Tagebau, wo dann ein Hang abrutscht oder wo vielleicht irgendwelche unterirdischen Hohlräume sind und irgendetwas einstürzt. Kann man das alles mit den gleichen Sensoren, mit der gleichen Software überwachen?
Mit der gleichen Software ja, mit den gleichen Sensoren, wenn man tatsächlich das gesamte Portfolio dieser Sensoren anwendet. Also tatsächlich vom Schwingungsverhalten über Feuchtigkeit, über Verfolgung von kleinsten Rissen bis hin eben zu beispielsweise dann eben Temperatur und Längenänderungen und solchen Geschichten. Wichtig dabei ist eben, das hat auch Urs Meier mit seinem Team immer wieder betont, dass man alle diese Sensoren anwendet und auf keine Sensoren oder Datenart, wie die es nennen, verzichtet. Denn wenn man beispielsweise in Nachterstedt sagen würde, Schwingungsverhalten gilt doch eigentlich nur für Brücken, brauchen wir hier doch nicht, weil Tagebau, dann würde man unter Umständen, wenn so ein Riss sich ankündigt, weil eine kleine Kaverne oder irgendein Hohlraum darunter runter ist, dieses Schwingungsverhalten, das immer bevor dann wirklich etwas absackt, nicht auswerten können und hätte somit ein ganz wichtiges Warnsignal übersehen, weil man eben den entsprechenden Sensor nicht angebracht hat.
Wer wertet aus? Es sitzen da Menschen davor, die sich die einzelnen Werte, die von diesen Sensoren geliefert werden, ansehen und das dann im Kopf auswerten? Oder gibt es da schon Algorithmen dafür, die sagen, wenn diese Schwingung und diese Dehnung und diese Sonneneinstrahlung, dann könnte dies und das und jenes. Gibt es da eine Erfahrungsdatenbank?
Ja, da wird mit Mustererkennung gearbeitet, was diese Daten angeht, und da wird auch mit einer Expertendatenbank gearbeitet, also Erfahrungen, die quasi Bauingenieure da eingespeist haben. Und was Urs Meier und seine vielen Kollegen auch weltweit gemacht haben, das sind solche Systeme, die quasi nur drei Zustände kennen, nämlich grün, alles in Ordnung, gelb, da stimmt irgendwas nicht, da müsste man jemand genauer in die Daten gucken, und rot, sofort evakuieren. Und diese Systeme, die liefern dann fertige Zustandsbeschreibungen, indem sie mit statistischen Methoden, mit dieser Mustererkennung, was die vielen Daten angeht, die Sensoren liefern, arbeiten, und in denen sie das Ganze dann noch anreichern mit Wissen aus dieser Expertendatenbank. Allerdings, wenn dann so ein System sagt, okay, jetzt setze ich mal von grün auf gelb, dann müssen tatsächlich Bauingenieure ran und müssen nochmal die gesamten beispielsweise Daten der Sensoren der letzten 24 oder 36 oder 48 Stunden genau auswerten und nachverfolgen, damit sie eben herausbekommen, was ist denn da passiert, was hat sich da versetzt, welche neue Situation ist da oder welcher Fehler, welches Problem ist genau aufgetreten. Das kann diese Überwachungssoftware noch nicht. Die eignet sich nur dazu, in Echtzeit eben ganze Landstriche, Häuser, Brücken oder Ähnliches zu überwachen und eben diese drei Zustände auszugeben. Aber das ist ja auch schon mal was.
Peter, das klingt so ein bisschen wie das, was ich gesehen habe in Italien, in ISPRA, in diesem Forschungsinstitut der Europäischen Union. Dort arbeitet man an einem ähnlichen System wohl. Das sind 20 Radarsensoren. Die schauen sich auch eine Fläche vor sich an und zeichnen alles mit auf, die ganzen Reflexionen und so weiter. Und die wollen das sogar mobil machen, dass ich das also irgendwo hinbringen kann und kann dann einen gefährdeten Bau oder so etwas abscannen lassen für eine gewisse Zeit.
Ja, vor gut 3-4 Wochen sowas ungefähr, da fand in Zürich auch eine Tagung zu genau diesem Thema statt, und da waren übrigens auch die Kollegen aus ISPRA mit dabei. Da waren aber auch beispielsweise Kollegen mit dabei, die das Ganze per GPS noch anreichern und mit Satelliten nachmessen, gerade bei den Brücken. Wie versetzen sich denn gerade beispielsweise bestimmte Brückenpfeiler, wenn die nur ein wenig Versatz etwa nach links oder rechts haben, und da kann man schon bis auf Zentimeter messen, dann kann hier bei großen Brücken natürlich Gefahr bestehen, und dann geben die eben den Alarmzustand gelb oder rot aus. Mhm. Aber die Überwachungssoftware, die all diese Sensoren dann auswertet, das ist sozusagen ein riesiges Gemeinschaftsunternehmen, an dem weltweit über 200 Wissenschaftler, Brasilianer, Italiener, Deutsche, Schweizer, also alle möglichen Nationen arbeiten und die immer wieder auch neue Sensorendaten mit einbringen, neue Daten, die etwa dann auch per Radar, neue Daten, die beispielsweise sogar per Sonar gewonnen werden können, um diese Systeme noch zu verfeinern und eine noch bessere Überwachung der gesamten Bauten und Landstriche anbieten zu können.
Peter, ich denke mir, dass jeder Fall anders liegt, dass jeder Fall vollkommen neue Erfahrungen mit sich bringt. Aber dennoch die Frage, hat denn die Gruppe um Professor Meier irgendwelche Erfahrungen, wie weit man in die Zukunft sehen kann, wie weit man möglicherweise im Voraus abschätzen kann, wann etwas passiert?
Naja, da sagt Urs Meier, der das beispielsweise auch bei Sanierung etwa der Frauenkirche in Meißen, wohlgemerkt in Meißen, nicht in Dresden, in Meißen gibt's auch eine, der das bei der Frauenkirche in Meißen ausprobiert hat, richtig in die Zukunft gucken ist natürlich immer schwierig, er will auch keine Kaffeesatzleserei, ist Bauingenieur. Was er sagen kann, ist, wenn sich bestimmte Änderungen an der Struktur ergeben, dann kann man aufgrund der bisherigen Erfahrungen so eine Zeitspanne angeben, in der bestimmte Ereignisse stattfinden können. Also wenn sich beispielsweise bei so einer Kirche, wenn die saniert wird, 3 oder 4 Stützpfeiler versetzen, dann ist hohe Gefahr gegeben, dann kann innerhalb der nächsten Minuten was einstürzen. In so einem Fall würde er beispielsweise sagen, sofort evakuieren, die Baustelle räumen.
Übrigens im Krater vom Vesuv, da ist auch so eine Anlage, die sich immer anschaut, ob da irgendwie etwas passieren könnte.
Und wenn der nichts mehr meldet, ist er ausgebrochen.
Nein, ich meine, das ist schon wichtig. Der Vesuv ist ja nun einer, der aktiv werden kann. Und man kann mit so einer Anlage eben sehen, ob sich da im Krater irgendwie was tut, ob sich was versetzt oder nicht. Und dann gibt's eben auch diese Warnung.
Ja, und vor allen Dingen kann man das eben bei Brücken machen. Das ist sozusagen das traditionelle Gebiet, wo diese ganzen Sensoren und Überwachungssysteme auch entwickelt wurden. Und bei den Brücken, da gibt's auch schon sehr viele Einsatzsysteme, die schon seit einigen Monaten im Einsatz sind und sehr, sehr gute Ergebnisse liefern.
Peter, das sind wichtige Informationen für uns, die dienen wirklich unserer Sicherheit. Ich habe am Ende noch eine Frage, die vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist, aber ist schon absehbar, wann es auch solche Sensoren für Kommunalpolitiker hier in Köln gibt, damit diese Katastrophen hier nicht wieder passieren?
Ja, wahrscheinlich ist da dann das große Problem, die Sensoren müssen ja irgendwo befestigt sein.
Ja gut,
und da ja an Kölnern Kommunalpolitikern nie was hängen bleibt, kann da auch nichts befestigt werden.
Alles klar, schönen Dank, schönen Tag noch. Tschüss, Peter.
Ja, tschüss nach Köln.
Der Computerclub hat ja oft Dinge gemacht vor vielen, vielen Jahren, die heute so in den Läden stehen. Kannst du dich noch entsinnen, als wir das erste Mal Powerline gesehen haben, in München auf der Systems? Das muss so, waren das noch die 80er Jahre oder war das schon Mitte der 90er Jahre?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war so Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und das war bei Novell am Stand.
Genau.
Und ich habe da mächtige Auseinandersetzungen mit den Leuten gehabt, weil die damals einen solchen horrenden Blödsinn erzählt haben.
Naja. Also ich kann mich noch entsinnen, da war eine Steckerleiste für 220 Volt, da ging ein Stecker rein und auf der anderen Seite noch ein Stecker und darüber haben die dann ein Netz gebaut. Gut, okay. Das Ganze hat ja auch funktioniert, aber die Ideen dazu, die am Anfang kamen, war, dass das etwas ist für die EVU, die sowas natürlich gut gebrauchen können, denn die kommen ja auch in den Keller rein mit dem Strom, mit den 50 Hertz, und dann hören die eventuell, dass der Kühlschrank, die Tiefkühlschrank, dass der quietscht oder irgend sowas.
Nein, nicht quietscht, sondern anhand der Stromaufnahme.
Ja, und an
der Hand die dann feststellen, dass der sein Lebensende erreicht hat oder
genau.
So.
Genau. Und dann hätte dann das EVU direkt über das Internet den Leuten da zu Hause
ein Angebot geschickt,
hier neue Tiefkühltruhe, so und so viel. Das war die erste Idee, die man uns vorgeführt hat. Dass daraus eine Kommunikationssache nachher geworden ist, das hat sich dann später erst entwickelt. Und Powerline, darüber reden wir ja, Powerline hat viele Entwicklungen gemacht. Es sollten mal alle Schulen vernetzt werden mit Powerline.
Lass uns mal den
Und noch eine Sache. Die RWE hat ja angekündigt, über Powerline Telefon zu machen. Und etwa in den nächsten 3 Monaten hätte jeder den Telefonapparat für 10 Mark im Monat sich leihen können, um dann weltweit zu telefonieren.
Ich muss jetzt eingreifen. Heinz Schmitz, wenn ich jetzt nicht eingreife, hallo, dann hört er nicht mehr auf. Grüß dich, du willst uns zum Thema Powerline aber auf den neuesten Stand bringen.
An sich ist das Thema noch ein bisschen weiter gefasst. Und zwar habe ich mir auf dem Zettel geschrieben, WLAN gegen Powerline.
Uiuiuiui.
Es sind beides interessante Technologien, um im Haus Daten zu verbreiten. Die Fernübertragung über die Stromversorger und sowas, die ist ja in den 90er Jahren beerdigt worden, weil einfach die Infrastrukturen nicht stimmten und die Störsignale so groß waren, dass man sie nicht mehr vernünftig rausrechnen konnte. Und außerdem, wenn man alle Leute an ein Stromnetz ranhängt und die nicht diversifizieren kann, dann wird einfach Übertragung zu langsam. Deswegen ist das wieder eingestellt worden. Im Haus ist das nur sicherlich eine Alternative. Wenn man sich eins vorstellt, man sitzt da, hat in seinem Keller seinen Server stehen, seinen Zugangspunkt stehen, seinen WLAN-Sender stehen und hängt mit dem Notebook oben am Speicher und hört plötzlich nichts mehr. Ja. Kriegt keine Verbindung mehr. Was macht man? Dann hat man mehrere Möglichkeiten, man kann Kabel ziehen. Wobei eine neue Verkabelung in einem Haus in USA sicherlich einfach möglich ist. Die haben Holzwände, die schneidet man auf, legt ein paar Kabel rein, klebt die wieder zu, hat sich das. Bei uns Wände aufstemmen, viel Dreck und Riesenaufwand, also lässt man es. Außerdem hat man ja überall Kabel. Und da kommt eben dann Powerline.
Stromkabel.
Ja, muss ja nicht Stromkabel sein. Zum anderen kommen wir gleich auch noch. Stromkabel ist das Einfachste. Da gibt es diese Adapter, die steckt man ein. Da kostet so ein paar, ab 60 Euro aufwärts ungefähr. Die etwas schnelleren, also die bis 200 MHz gehen, die kosten dann so um 100 Euro rum. Und hat eine Verbindung erstmal stehen. Beim WLAN hat man ja den Nachteil, dass es zu schnell abgeschirmt wird. Übrigens nicht durch Baustahl, wie man oft glaubt. Das wird durch Wasser abgeschirmt. WLAN sendet auf 2,4 GHz. Das ist die Resonanzfrequenz des Wassers, also das gleiche wie eine Mikrowelle. Und jede wasserführende Ader, die dazwischen ist, irgendwo, oder sei es nur eine feuchte Wand nach dem Regen, wo es Wasser reingezogen hat, die dämpfen die Signale so, dass man unter Umständen bei schlechtem Wetter keinen Empfang mehr hat. Und dann bietet sich eben an, da eine Powerline zu installieren. Und wenn man denn da mal keinen Strom hat, dann kann man eben auch ein Telefonkabel oder eine Antenne nehmen. Denn dafür gibt es auch mittlerweile Geräte, die vor allen Dingen in Wohnanlagen und in Hotels eingesetzt werden, dass man die Signale einfach dann über die bestehende Verkabelung weiterverteilt. Also Internet einfach weiterverteilt.
Und woher kriegt man den Strom für diese Powerline-Geräte, wenn man keinen Strom hat?
Da braucht man eben Strom daneben.
Ach so.
Es ist teilweise.
Aber dann hat man ja Strom.
Dann hat man Strom, dann könnte man auch über das Stromnetz gehen. Ja. Allerdings kann man bei Antennenkabel höhere Durchsatzraten erreichen und hat eine bessere Isolierung nach außen hin.
Na ja, also das sind alles so Märchen. Die Koaxkabel ist eine feine Sache, das
Heinz,
ist vollkommen in Ordnung, aber natürlich kann ich das auch über einen Klingeldraht machen und auf diese Entfernung habe ich da auch eine vernünftige Sache oder alles mögliche andere.
Das freut die Funkamateure gar nicht, das Wort Powerline, und hier sitzt ja nun einer, denn das sind ja ganz böse Störenfriede. Also ich habe das mal miterlebt, dass da zum Beispiel so ein Geländer im Haus zur Antenne wurde.
Wer hat denn ein Stromkabel am Hausgeländer hängen?
Nein, das stört so weit, dass das alles nachher alles mitschwingt. Also es sind ganz, ganz böse Sachen dabei.
Jede Leiter ist eine Antenne.
Ja.
Und jede Antenne nimmt Energie auf.
Ja.
Und so ein Metallgeländer, das ist nun mal eine schöne Antenne. Und für diesen Frequenzbereich ist das ein schöner Resonator. Also Powerline ist für mich das größte Umweltschwein im HF-Bereich, was ich mir vorstellen kann. Diese Störungen, die dadurch verursacht werden, das wissen die Benutzer in der Regel ja nicht. Mhm. Ja. Aber die dadurch verursacht werden, die sind unerträglich. Ich habe meine ganzen Powerline-Kisten, die ich zum Testen hatte, um das selbst ausprobieren zu können, irgendwann bei der elektronischen Bucht verhökert, damit ich diesen Schrott aus dem Haus bekam. Aber dass sich das immer noch weiterentwickelt, da steckt eine Lobby dahinter und das kann ich nicht nachvollziehen. Und das, was du sagst mit WLAN, das ist ja richtig, aber WLAN gibt es nicht nur auf 2,4 Gigahertz, sondern auch bei 5,8 Gigahertz. Ja. Und da sieht es ganz anders aus. Da habe ich von dem Dämpfungsverhalten her ganz andere Voraussetzungen. Außerdem kann ich bei WLAN auch eine Antenne anschließen und ich habe auch die Möglichkeit, einen Repeater anzuschließen, der die Signale weiterschickt. All das gibt es für wenig Geld, das ist nicht teurer als Powerline und es ist aber dann universell einsetzbar. Ich brauche dann keine Steckdose, wo ich ran bin, um da meine Daten wieder rauszuholen. Also ich halte Powerline für eine Unverschämtheit, was die Industrie da aufbaut, aber Geld stinkt eben nicht.
Heinz, ich habe dich gewarnt, in die Diskussion gegangen
also sind. Ihr habt vorher darüber gesprochen, dass ihr von mir ein paar um die Ohren kriegt.
Ja, ich habe ihm gesagt, du wirst einiges von uns hören.
Ah ja.
Weil ich weiß ja nun auch, dass die Funkamateure aufhören können zu funken. Das ist das ganze Hobby.
Im Kurzwellenbereich gibt es also ganz massive Störungen dadurch.
Und es gibt viele Leute, die sagen, wie sowas überhaupt erlaubt werden kann. Das liegt an den neuen Zulassungsordnungen, die nicht mehr nach links und nach rechts gucken.
Nein, das liegt letztendlich, und jetzt kommen da wieder die Leute und sagen Verschwörungstheorie, das liegt letztendlich an der Lobbyarbeit der Industrie, die diese Produkte in den Markt drücken will mit Gewalt. Die sitzen nämlich an den entscheidenden Stellen und schaffen es auch, das politisch durchzusetzen.
Also es gibt eine Allianz der Hersteller, dieses Homeplug-Allianz, die auch eine Standardisierung durchgesetzt hat, so dass man auch die Produkte unterschiedlicher Hersteller in ein Netz einbinden kann. Da ich selber kein Funkamateur bin, kann ich das nicht nachvollziehen. Im Gegensatz zu dir halte ich das für eine einfache Lösung, um eben mal im Haus eine Strecke zu überbrücken, wo ich eben keine Kabellage habe und Funkprobleme habe.
Ja, wenn du die entsprechenden Nachbarn hast, ist ja auch nichts gegen auszusetzen. Wenn du alleine wohnst irgendwo und keinen Funkamateur neben dir Wand an Wand wohnen hast, denn der wird dir auf den Kopf steigen, wenn der plötzlich sein Hobby nicht mehr ausführen kann.
Wir müssen aber vielleicht mal so ein bisschen die Sache abgrenzen. Das ist ja letztendlich eine Verbindung von einer Steckdose zur anderen Steckdose.
Ja.
Das funktioniert auch nicht immer. Teilweise muss man da auch noch im Zählerkasten eine Brücke drin haben zwischen den einzelnen
Das haben moderne Phasen. Installationen heute aber alle schon.
Damit die Datensignale über die Phasen gekoppelt werden können. Dann kommt aber noch dazu,
außerdem werden wenn die nach keine, außen abgekoppelt.
Ja, wenn ich keine, ja, damit sie nicht nach draußen gehen. Also es gibt da auch noch eine Sperre.
Also das dafür. Machen aber heute moderne Elektroinstallationen, haben das einfach schon drin alles.
Ja, wie viel haben es? Also die ganzen Häuser, die wir haben, die alten, die haben ja ihre uralte Elektroinstallation. Mhm. Das geht nämlich alles über den Zählerkasten nach draußen ins Netz und strahlt auch draußen noch ganz lustig weiter. Ich kann das nachweisen. Ich brauche nur mit dem Scanner da an diesen Leitungen entlang zu laufen, ja, die da über die Dächer der Häuser gehen. Ja. Und da kann man exakt feststellen, wo so ein Ding läuft und wo nicht. So, nur, ich kann nur von Steckdose zu Steckdose. Was nutzt mir ein Notebook mit einem Akku, der lange hält, wenn ich dann doch das eine Steckdose haben muss, damit ich da rankommen kann? Was nutzt mir das im Garten, wo ich keine Steckdose habe? Das heißt also, es ist nur ganz eingeschränkt, quasi in festen Bauten, wo eine Verkabelung da ist. Auch mit den Ausnahmen, die du genannt hast, da brauche ich ja trotzdem Strom. Das halte ich ja für das Albernste überhaupt, was ich mir denken kann. Dass ich sage, ich nehme eine Telefonleitung oder eine Antennenleitung, wenn ich keine Stromverkabelung habe, aber eine Steckdose brauche ich trotzdem. Wer auf die Idee kommt, also.
Das mit den Antennenleitungen kann man andere Strukturen aufbauen. Deswegen werden die gerne dafür genommen. Ich kann ja auch mit dem Garten raushelfen. Wenn ich das dann wirklich da Probleme habe und kriege den Garten kein Signal rein, kann ich immer noch einen WLAN-Adapter nehmen, einen Powerline-WLAN-Adapter nehmen, der ersetzt dann wieder Powerline auf WLAN um und kann dann im Garten trotzdem WLAN empfangen.
Ach, genau, genau. Wenn mein Auto nicht mehr im Berg hochkommt, kann ich auch noch Pferde davor spannen.
Ja. So, Heinz, ich glaube, wir müssen in der Sendung weitermachen mit dem nächsten Thema, sonst kommen wir nicht durch. Ne?
Einfache, preiswerte WLAN-Strukturen reichen aus, sind allemal besser, als wenn ich meine elektronische Umwelt verschmutzen und meine Nachbarn verärgern muss.
Ja, ich hoffe, Heinz, du hast was von uns gelernt.
So langsam kommen wir zum Ende. Hör mal, hast du eigentlich schon eine SSD?
SSID habe ich.
Nee, ich will nicht wissen, ob du eine Idee hast. Da hast du ja genug, meistens alberne. Aber eine Solid-State-Disk.
Solid-State-Disk.
Das sind die
diese
Flash-Speicher, die du anstelle einer Festplatte. Ja. Toshiba hat jetzt angekündigt, sie wollen jetzt 512 Gigabyte Teilchen da auf den Markt bringen mit Lesegeschwindigkeit 230 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 180 Megabyte pro Sekunde. Da die so schweineteuer sind noch, diese Teile, haben sie also sich bisher noch nicht gewagt zu sagen, was die kosten werden. Aber es ist eine neue Technologie, das ist in NAND-Flash aufgebaut, diese MLC-Bauweise, und in einer 43-Nanometer-Technik, also da geht's schon ganz schön runter. Ich würde mir wünschen, dass die irgendwann in die Preislage von den richtigen Festplatten kommen, dann würde ich das alles austauschen, denn eine SSD-Disk, die hat null Phone, was ja an Krach macht, und das ist gerade genug.
Ja, aber es wird kommen, das ist, müssen wir noch ein bisschen warten.
Aber das Rennen ist ja immer irgendwas, also...
Ja. Aber der Flash-Speicher, der ist ja nun Wahnsinn, der kostet ja nichts mehr.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Aber eben hier in dieser Performance, da ist eben bei den geringen Stückzahlen immer noch so. Also angeboten werden die ja in 1,8 und 2,5 Zoll und dann mit 64, 128 und 256 Gigabyte. Das kannte ich ja schon. Ne? Aber jetzt das 2,5 Zoll Modell mit 512 Gigabyte, das ist eine feine Geschichte, muss ich schon sagen. Wie ich mir vorstelle, die in RAID 5 System da rein zu murksen. Und das Ding ist ganz, ganz leise und brüllt mich nicht mehr mit vier Platten an, wenn ich da vorbeigehe. Das ist eine feine Sache.
Das ist, da freuen sich auch die Klimatechniker. Die freuen sich auch.
Nee, die haben ja weniger Arbeit. Die müssen ja
so, die Klimaanlagen bauen. Gut. Aber wir werden sicherlich irgendwann keine Festplatten mehr in den Computer
haben. Aber im Winter musst du mehr heizen.
Ja, gut. Aber das ist auch Stromverbrauch wahrscheinlich auch weniger.
Ja, deswegen sage ich ja. Musst du im Winter dann mehr heizen, wenn du nicht mehr diesen.
Nee, das wird alles kommen. Das heißt, der Computer der Zukunft, den haben wir noch nicht in der Hand. Das wird sich noch sehr viel tun, wenn man gesehen hat, wie viel sich getan hat in der kurzen Zeit, dass der Professor Konrad Zuse im nächsten Jahr würde er 100 Jahre alt werden.
Gibt eine große Feier.
Interview
habe ich schon angemeldet bei seinem Sohn.
Ja, genau. Wir werden da auch sicherlich eine Sondersendung darüber machen. Mhm. Und denn wenn ich zu Konrad Zuse gefahren bin, das war vielleicht 15 Mal, dass ich ihn getroffen habe, war ich immer unterwegs und dachte, ich fahre zu einer Person der Geschichte. Und so ist es.
Hast du ja auch. Aber wenn du jetzt nicht aufhörst, gibt das auch eine Sondersendung, weil es viel zu lang wird.
Ach so.
Daumen hoch.
Und
Konrad Zuse.
Ein Zuse überbehalten.
Genau den.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.